Lukas 4, wir machen dort weiter, wo wir aufgehört haben letztes Mal, nämlich im Vers 42. Kennst du so Tage, wo es einfach stressig ist und total viel los ist und dann kurz vor Feierabend kommt nochmal was und du kriegst nochmal so eins obendrauf und du bist müde und du denkst eigentlich, ich kann keine Menschen mehr sehen. Kennst du so Tage? Und was tust du nach solchen Tagen? Schaltest du die Glotze ein oder ist die Zeitung oder der Film? Letztes Mal haben wir gesehen, Jesus hatte eigentlich so einen Tag, so einen langen Tag. Wir haben im Vers 40 gesehen, als die Sonne unterging. Das war jetzt schon ein langer Tag für Jesus. Er hat gedient. Und dann, als die Sonne unterging, als der Sabbat vorbei war, als die Leute wieder gehen durften, sich bewegen durften, brachten sie alle, die an mancherlei Krankheiten leiden hatten, zu ihm. Und er legte ihnen die Hände auf und heilte sie. Langer Tag und dann geht die Sonne unter und plötzlich kommt diese ganze Menschenmasse mit all ihren Nöten und Jesus dient ihnen. Und ich stelle mir vor, es ist sehr spät geworden an diesem Abend. Und ich weiß nicht, wie es euch geht nach solchen Tagen. Ich freue mich, wenn ich mal richtig ausschlafen kann am nächsten Tag. Ich denke mir, das habe ich verdient. Und ich denke, wenn Jesus einen Morgen verdient hätte, wo er sich ausschlafen kann, das wäre an diesem Morgen gewesen. Aber seht, was Jesus tut. Was hat er getan nach so einem langen, überwältigenden Tag? Vielleicht Jesus war auch ein Mensch und er ist sicher müde gewesen. Wir lesen im Vers 42, aber als es Tag geworden war, ging er aus und begab sich an einen einsamen Ort. Das ist, was Jesus getan hat. Er wusste, es ist wichtiger, Zeit mit seinem Vater zu verbringen. Geistlich erfrischt zu werden, als auszuschlafen. Meine Tendenz ist, oh Mann, gerade nach solchen Tagen, ich brauche mal eine Pause, ich muss mal pennen. Jesus hat gesagt, nee, ich muss meinen Vater suchen, ich brauche stille Zeit mit ihm. Und er ist hier wohl früh aufgestanden, hat sich zurückgezogen, hat Zeit mit Gott, dem Vater, verbracht. Und das ist wichtig für uns, ein wichtiges Muster für uns. Ich glaube, eines der wichtigsten Dinge im Leben eines Christen ist, regelmäßig einen stillen Ort aufzusuchen, eine stille Zeit zu finden, wo du Gemeinschaft haben kannst mit Gott. Ihm begegnen kannst in seinem Wort, einfach durch die Bibel zu lesen und mit ihm drüber zu reden, was er zu dir spricht. Dir den Tag hinzulegen, diese Lasten auch hinzulegen. Ich bin sicher, Jesus hatte viele Lasten. Ich meine, all diese Menschen sind zu ihm gekommen, haben ihm ihre Lasten aufgeladen. Er muss sie weitergeben an seinen Vater. Wir brauchen das. Ich glaube, wir brauchen das jeden Tag. Sonst brennen wir aus. Stille Zeit mit Gott. Und ich denke, jeder muss die Zeit finden, wo es in seinen Tagesablauf reinpasst. Und jeder muss einen Platz finden. Ich gehe oft gern spazieren. Oder im Sommer nehme ich meine Bibel mit, gehe in den Stadtpark. Mir fällt es schwer, am Schreibtisch stille Zeit zu halten. Ich normalerweise wache morgens auf und habe 10.000 Dinge im Kopf und ich will drauf losrennen. Und für mich ist das echt eine Herausforderung. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Für mich ist es eine Herausforderung zu sagen, nee, ich muss mich zurückziehen. Ich muss still werden. Mir fällt es nicht leicht. Es ist nicht meine Persönlichkeit, wo es natürlich kommt. Aber es ist so wichtig. Wie geht's euch mit eurer stillen Zeit, Leute? Lasst uns das nicht vernachlässigen, sonst brennen wir aus. Oder wir werden gleichgültig. Und wir werden reingezogen in einfach diese Sorgen dieser Welt. Und Jesus sagt, es überwuchert dann unser Herz und wir werden Gott gegenüber gleichgültig und unseren Mitmenschen gegenüber gleichgültig und leben schlicht und einfach als selbstsüchtige Egoisten wie der Rest der Welt und das ist nicht, was Gott für uns hat. Und wir wollen nicht ausbrennen, oder wir brauchen das. Seine Berührung, seine Begegnung jeden Tag. Und ehrlich gesagt, manche Tage ist es erfrischender und spannender, andere Tage ist es Disziplin. Ich möchte euch nicht das Blaue vom Himmel malen. Oh, jeden Morgen, ihr trefft euch mit Gott und er spricht zu euch. Aber jeden Morgen können wir zu ihm kommen und können unseren Geist nähren. Und manchmal geht es mir so in meiner persönlichen Bibellese, da ist es wie Geburtstagsparty, Torte. Wow, du liest was und es spricht dich sofort an und es passt in deine Situation an. Gott gibt dir Führung und du bist begeistert und andere Tage liest du durch Levitikus oder irgendwas und da ist nicht so dieser Aha-Effekt. Aber weißt du was, es nährt dich trotzdem. Das sind mehr so diese Zeiten, ich denke an die Zucchini-Zeit, kennt ihr das? Wir hatten Zucchinis im Garten angebaut, meine Mama hat immer ihr Gemüse angebaut und wenn die Zucchinis reif werden, irgendwie werden die alle zur selben Zeit reif. Und dann gibt es wochenlang Zucchinis, Suppe, Gulasch, gebacken. Irgendwann hängt ja das raus. Aber wisst ihr was? Es hat mich ernährt. Und so ist es auch in unserer stillen Zeit. Manchmal haben wir diese Hochzeiten in unserem geistigen Leben und manchmal sind es so fast ein bisschen Wüstenzeiten. Und wir bleiben einfach beständig. Wir bleiben einfach diszipliniert und wir halten fest und ich kann mich nicht mehr erinnern, was ich vor 2 Wochen am Dienstag zu Mittag gegessen habe. Aber es hat mich ernährt, könnt ihr sehen. Ne? Und so ist es auch geistlich. Und es ist eine geistliche Disziplin und ich möchte euch ermutigen, da dran festzuhalten. Auch gerade in den Zeiten, wo es vielleicht ein bisschen trocken ist. Aber es ist gut, es ist wichtig. Und wisst ihr was, wenn wir diszipliniert sind und wenn wir festhalten, dann kommen diese Zeiten auch wieder, wo Gott uns anspricht. Gott ehrt es. Jesus hat gesagt, wer mich sucht, der wird mich finden. Wer anklopft, dem wird aufgetan werden. Und ich glaube, der Vater freut sich, wenn seine Kinder sich ausstrecken nach ihm. Wenn seine Kinder zu ihm kommen. Und er liebt es, uns zu segnen. Das ist sein Herz. Wir haben so einen wunderbaren Gott. Also stille Zeit. Wir sehen, Jesus musste sich verstecken vor den Leuten, um diese stille Zeit zu finden. Wir sehen hier weiter, die Volksmengen suchten ihn auf. Die mussten ihn wirklich suchen. Und kamen zu ihm und hielten ihn auf, dass er nicht von ihnen ginge. Die wollten festhalten an Jesus. Vers 43, er aber sprach zu ihnen, ich muss auch den anderen Städten das Evangelium vom Reich Gottes verkündigen, denn dazu bin ich gesandt worden. Und er predigte in den Synagogen von Galiläa. Dafür bin ich gesandt, die gute Botschaft vom Reich Gottes, dass Gottes Reich da ist. Jesus, der Herr, ist da. Und wo der Herr ist, ist sein Reich, wenn wir ihn aufnehmen wollen. Und die frohe Botschaft von dem, was Jesus für uns getan hat. Wir dürfen noch viel mehr, wir dürfen Vergebung predigen. Jesus hat es angekündigt, hat gesagt, das Reich Gottes ist da. Ich werde bezahlen für eure Schuld. Ihr könnt in Beziehung mit Gott eintreten. Wir dürfen zurückschauen, er hat es schon getan. Und wir dürfen Leuten erzählen, Gott liebt dich. Gott hat einen Weg freigemacht für dich, für Beziehung mit sich selbst. Und das, was dich daran hindert, ist deine Schuld, deine Sünde. Aber guck mal, Jesus hat bezahlt dafür. Und wenn du dich dem anvertraust, kannst du gerettet werden, kannst du Gemeinschaft mit Gott erfahren und teilhaben an seinem ewigen Leben. Ich meine, das ist gute Nachricht, oder? Das ist wunderbar. Und wir dürfen es weiter sagen. Und seht ihr, wie wichtig das Jesus war? Wozu ist Jesus gekommen? Ich meine, was war der Grund, warum er, der Gott war, Mensch geworden ist, all das abgelegt hat, diese göttlichen Eigenschaften für eine Zeit lang und Mensch geworden ist und an ein Kreuz gegangen ist? Was war der Zweck? Was er im Herzen hatte, war du und ich. Uns zu erlösen. Das war seine Mission. Dafür bin ich gekommen, sagt er. Er ist gekommen, um zu retten. Der Menschensohn ist gekommen, um zu erlösen und zu erretten, das, was verloren ist. Und Leute, wenn das Jesus so wichtig war, denkt ihr, sollte es uns wichtig sein? Ich bin manchmal betrübt über mein eigenes Herz, dass ich hier durch die Stadt laufen kann, all diese Leute, die eigentlich auf dem Weg in die Hölle sind, wenn wir es wirklich klar sehen wollen, die getrennt sind von Gott, und es berührt mich gar nicht mehr wirklich. Ich bin so gewöhnt. Und ich glaube, wir brauchen Gottes Herz. Ich bete darum, dass wir sein Herz bekommen. Sein Herz für die Menschen, die ihn nicht kennen, für die Menschen, die noch verloren sind. Und dass es uns juckt wie Jesus hier. Und er sagt, nee, ich muss weiterziehen, ich muss es weiter sagen. Und es ist nicht schwer, das zu tun. Erinnert euch die 5 Dinge, die wir besprochen haben, die letzten 2 Wochen. Ewiges Leben ist ein Geschenk. Unser Problem ist Sünde. Aber Gott hat sich darum gekümmert, wir können uns nicht selbst erlösen. Gott hat es getan. Durch Jesus. Und wie wird es wirksam für uns? Durch Glauben. Ist einfach, es weiter zu erzählen. Arbeitskollegen ein Traktat zu geben. Hey, lies mal. Gespräch anzufangen. Vielleicht mal einen Nachbarn einzuladen, Jesus-Film anzugucken mit dir. Können kreativ sein. Es gibt so viele Möglichkeiten. Überleg dir mal konkret, dass wir nicht hier theoretisch über irgendwas reden. Überleg dir konkret. Gibt es irgendeinen Menschen, den Gott in dein Leben gebracht hat, der ihn noch nicht kennt? Vielleicht einen Kollegen, Freund, Verwandten? Und was kannst du tun, praktisch? Vielleicht einfach mal in die Gemeinde einladen? Vielleicht praktisch dienen? Sagen, hey komm, ich helfe dir die Wohnung putzen und dann setzen wir uns zusammen auf einen Kaffee. Darf ich dir erzählen, was ich mit Gott erlebt habe? Einfach Zeugnis geben, erzählen, was Gott in unserem Leben tut. Ich glaube, der Heilige Geist kann zu deinem Herzen sprechen und kann das konkret machen. Und er kann dir einen konkreten Auftrag geben, heute Morgen. Für eine konkrete Person. Lag Jesus am Herzen, hat gesagt, haltet mich nicht fest, das hat ihn getrieben, ich muss rausgehen. Ich muss es weiter sagen. Jesus hat zu uns gesagt, wie der Vater mich ausgesandt hat, sende ich euch. Und bevor er in den Himmel aufgefahren ist, hat er gesagt, geht hin und macht alle Nationen zu Jüngern und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters. Wenn wir rausgehen, um Menschen von Jesus zu erzählen oder Menschen einladen, um ihnen zu erzählen, Jesus ist bei uns. Wir sind nicht allein. Und das ist eine wunderbare Erfahrung, wenn der Heilige Geist dich gebraucht und dir Gedanken gibt und die richtigen Worte und du siehst, wie ein Mensch berührt wird. Das ist wunderbar. Ich bete, dass es jeder von uns erfahren kann. Jede Woche. Das sollte natürlich für uns Christen sein. Natürlich über unseren Glauben zu sprechen. Kapitel 5, Vers 1. Es geschah aber, als die Volksmenge auf ihn anbringte. Also wir haben hier wieder ein Gedränge. Das war eine Zeit, wo Jesus sehr populär war. Er war der populäre, junge, aufstrebende Predigerstar. Die Leute haben auf ihn angedrängt. Vielleicht so ähnlich, ich glaube letztes Jahr war das, ne, wo dieser Mediamarkt in Berlin eröffnet wurde und die Leute haben die Scheibe eingedrückt und ich glaube 15 Leute wurden verletzt, war in der Zeitung, habt ihr es gelesen? Massenandrang. So ähnlich stelle ich mir das hier vor. Oh, Jesus ist da. Alle laufen hin. Und er wird bedrängt. Die Volksmenge auf ihn andrängte, um das Wort Gottes zu hören. Ich mag das. Wie hungrig sind wir, Gottes Wort zu hören? Drängen wir uns hier rein? Oh Mann, ich brauche Futter. Ich brauche, dass Gott in mein Leben spricht. Ich bete darum, dass wir so einen Hunger haben, dass uns das nicht verloren geht. Die Leute drängten an, um das Wort Gottes zu hören. Ich mag das. Nicht um Wunder zu sehen. Und Jesus hat viel geheilt. Nicht um geheilt zu werden, um wow, das Übernatürliche. Und Jesus tut es. Aber die Leute waren hungrig nach dem Wort. Und all die anderen Dinge, die folgen dem nach. verkündigt Gottes Wort und die Zeichen, die Wunder, das wird folgen. Wir haben einen übernatürlichen Gott und wir können damit rechnen, dass er wunderbar wirkt in unserem Leben. Und wirklich jeder Mensch, der zu Gott findet, ist ein Wunder. Da ist was Übernatürliches dran. Aber die Leute waren hungrig nach Gottes Wort. Wie hungrig bist du? Sie drängten zu Jesus, Gottes Wort zu hören. Und als die Volksmenge auf ihn andrängte, um das Wort zu hören, da stand er an dem See Genezareth. Und er sah zwei Schiffe am See liegen, die Fischer aber waren aus ihnen ausgestiegen und wuschen ihre Netze. Nina macht gerade mal eine Folie drauf. Die Folie mit dem Boot. Sie haben am See Genezareth ein Boot ausgegraben von der Zeit Jesu. Hier oben. Ich hoffe, man sieht es halbwegs. So groß war das ungefähr. Also war kein Riesenschiff, sondern waren so Boote, wo vielleicht ein paar Menschen reingepasst haben. Hier unten ist ein Modell. Habt ihr ein Bild, was da war? Er sah zwei Schiffe, also solche Boote, am See liegen. Und die Fischer waren aus ihnen ausgestiegen und wuschen ihre Netze. Die haben nachts gefischt und dann haben sie ihre Netze geputzt von dem ganzen Zeug, Algen, was immer da drin gehangen ist, Schrott. Und es war auch wichtig, die Netze zu reinigen mit frischem Wasser, weil das Salzwasser die Netze angegriffen hat. Erinnert mich daran, dass Gott uns sagt im Epheserbrief, zu waschen im Wort, im Wasserbad des Wortes. Wenn wir Gottes Netze sind, die er gebrauchen will, ich glaube, wir brauchen das wieder täglich, dass wir gewaschen werden, dass wir brauchbar sind. Bleiben, dass wir starke Netze bleiben. Und da saßen sie und er stieg in eins der Schiffe, das Simon gehörte, Petrus. Petrus hatte keinen guten Tag, werden wir später noch sehen. Hat die ganze Nacht gefischt, hat nichts gefangen. Das ist nicht cool, wenn du Fischer bist. Ich meine, er war nicht irgendwie ein Sportfischer, der sich gedacht hat, hoffentlich fangen wir was, ja, und wenn du was fangst, dann sind alle stolz auf dich. Das war sein Beruf. Petrus war Profi. Und er fuhr raus und hat die ganze Nacht nichts gefangen. War nebenbei auch sein Job, er hat gelebt davon. Es war auch eine existenzielle Sache für ihn. Aber stellt euch vor, wie peinlich. Die Fischerkollegen. Hey Petrus, wie war dein Fang heute Nacht? Lass mich in Ruhe. Peinlich, oder? Du hast einen Dönerstand. Wie viel hast du heute verkauft? Keinen einzigen Döner. Ist nicht cool, ne? Petrus hatte einen schlechten Tag. Und ich bin sicher, der ist da gesessen und hat seine Netze gewaschen. Jetzt muss das Zeug auch noch waschen, mit dem er nichts gefangen hat. Wie frustrierend ist das? Und ich bin sicher, er war schlecht drauf. War vielleicht deprimiert und er sitzt dort und wascht seine Netze und dann kommt Jesus daher. Und die kannten sich übrigens, kannten sich schon ungefähr ein Jahr lang und Jesus ist umhergegangen in der Gegend, haben sich wahrscheinlich immer wieder getroffen. Aber hier ist Petrus, der einen schlechten Tag hatte und dann kommt Jesus. Und das Tolle ist, dass Petrus Jesus in seinen Tag hineinlässt. Sogar in sein Boot, in sein Leben. Und er ist verfügbar, bietet ihm sozusagen auch sein Boot an. Und er lässt sich gebrauchen von Jesus. Und das, was als ein super frustrierender Tag begonnen hat, wird eigentlich ein super toller Tag. Weil Jesus kommt in sein Leben. Er ist verfügbar, er lässt sich gebrauchen und wenn Jesus dich gebraucht, ist es ein Abenteuer. Und du wirst immer mehr gesegnet, als du zum Segen wirst. Das ist immer so. Wir können Gott nicht mehr geben, als er uns zurückgibt. Er wird nicht unser Schuldner sein. Und so, in Vers 3, er aber stieg in eins der Schiffe, das Simon gehörte, und bat ihn, ein wenig vom Land hinauszufahren. Und er setzte sich und lehrte die Volksmengen vom Schiff aus. Wie gesagt, die kannten sich schon ungefähr ein Jahr. Und jetzt steigt Jesus in das Boot von Petrus. Wie hat der Petrus sich gefühlt? Ich denke, der Petrus war begeistert. Das war ein Privileg. Jesus war der berühmte Rabbi, um den sich alle gedrängt haben. Wahrscheinlich haben alle sich gedacht, Mensch, ich wünsche, der würde in mein Boot steigen. Boah, und da steigt dieser Jesus in das Boot von Petrus. Und ich bin mir sicher, der Petrus war eifrig. Hat gesagt, ja, ja, komm, ich fahr dich raus. Lass mich gebrauchen von dir, du kannst mein Boot nutzen. Boah, Jesus, ist toll, dass du mein Boot benutzen willst. Und ich bin sicher, Petrus hat drüber geschaut, zu seinen Kollegen gesagt, na ihr, Klugscheißer ihr, ha? Die sich früher über ihn lustig gemacht haben, jetzt hat der Petrus drüber geguckt und gesagt, Jesus ist in mein Boot gestiegen. Ha? Und ich bin sicher, der war mächtig stolz, der Petrus. Und Jesus lehrte die Volksmengen von dem Boot aus. Ihr kennt es, an einem See, Wasser ist wie ein Verstärker. Wer von euch schon mal am Schloss war, auf dem Konferenzzentrum am Millstätter See, wenn du da am Steg sitzt und es gibt so einmal in der Woche dieses Tamtam-Boot, was dann nachts über den See fährt und die haben eine Kapelle drauf und ist nicht Frühschoppen, aber wahrscheinlich Nachtschoppen, weiß nicht, wie man das dann nennt, aber das hörst du über den ganzen See. Es ist wie ein Verstärker, das Wasser, und dann geht das Land hier hoch und Jesus nutzt diesen Effekt und lehrt die Volksmenge, ohne allzu sehr bedrängt zu werden. Und ich bin sicher, der Petrus war stolz. Jesus gebraucht mein Boot als sein Pult, sozusagen. Und weißt du, was das ist, was Jesus in deinem Leben tun will? Er will dein Boot oder was immer du hast, will er gebrauchen als sein Werkzeug. Ob das der Kochlöffel ist, der in deiner Hand ist, oder dein Auto, oder dein Computer, oder deine Begabung, was immer Gott dir gegeben hat, Gott will es gebrauchen zu seiner Ehre. Und alles, was wir tun und für ihn tun, dafür wird er uns belohnen. Und das sollte unsere Einstellung sein. Jesus, komm in mein Boot, komm in mein Leben. Wo willst du mich gebrauchen? Wo ist die offene Tür? Offen sein dafür, für das Wirken Leben Jesu in unserem Leben. Gerade an den frustrierenden Tagen. Und dann seht, was hier weiter passiert. Und ich habe hier noch eine Folie. Legt die zweite Folie mal auf. Da seht ihr die Stelle, wo das höchstwahrscheinlich passiert ist. Auf der Nordseite vom See Genezareth. Dort, wo diese Kirchen stehen, da haben die Fische ihre Netze gewaschen. Ihr seht ganz rechts auf dem oberen Bild, da ist so eine kleine Wasserquelle, die in den See fließt. Seht ihr das? Da ganz rechts. Ah, Nina, rechts, rechts, rechts. Ja, da. Seht ihr es? Also, wer es nicht sehen kann, braucht eine Brille. Für alle anderen, ihr braucht keine. Ihr habt den Sehtest bestanden. In dieser Gegend gab es ein paar solche Quellen. Das waren warme Quellen, die in den See Genezareth fließen. Oder es sind noch immer warme Quellen, die da reinfließen. Und das ist die Gegend, der Bereich, wo besonders viele Fische rumhängen. Weil die mögen das warme Wasser. Wahrscheinlich sind da mehr Nährstoffe. Oder, keine Ahnung, sind wie wir. Wir liegen auch gerne in der Sonne, haben es lieber warm als kalt. Die meisten von uns zumindest. Und das war der Bereich, wo die gefischt haben, und dann haben sie da angelegt und ihre Netze geputzt. Okay, und jetzt im Vers 4, als Jesus aufhörte zu reden, sprach er zu Simon: Fahre hinaus auf die Tiefe und lasst eure Netze zu einem Fang hinab. Wow, Jesus, wart mal. Ist ja schön, du kannst mein Boot gerne gebrauchen, du kannst da auch predigen von meinem Boot, aber jetzt fangst du an, mir zu sagen, was ich tun soll. Seht ihr, was Jesus hier tut? Er übernimmt das Kommando über das Boot. Oh, Jesus, ja, ich habe dich reingelassen in mein Leben. In meinem Boot vielleicht auch, in meinem Beruf, in mein Auto, was immer es ist. Aber was, Jesus, jetzt fängst du an, mein Leben zu dirigieren und mir zu sagen, was ich tun soll? Was ich lassen soll vielleicht? Oh! Und Jesus tut das. Ich möchte euch nicht irgendwas Falsches versprechen. Lad Jesus ein in dein Leben und er wird dich segnen und dir wird es immer gut gehen und du kannst machen, was du willst. Nee, Jesus will dein Retter sein und er wird dich retten und er wird dein Leben heil machen und reich machen. Aber Jesus will auch dein Herr sein. Wenn Jesus in dein Lebensboot reinsteigt, dann wird er das Steuer übernehmen. Dann will er Kapitän sein und nicht nur irgendwie dein kleiner Bootsmann, der nach deinen Befehlen springt und hey Jesus, bring mir zu essen, vermehr mir ein paar Fische. Hey Jesus, Cadillac wäre auch cool. Und hey Jesus, ich brauche einen neuen Job. Und eine Frau, was immer. Jesus, bedien du mich. Nee, nee, Jesus sagt, ich Kapitän, du Schiffsjunge. Und er ist ein wunderbarer Kapitän. Ich glaube, Jesus ist der einzige Herr, der sagt, ich nenne euch nicht länger meine Sklaven oder meine Diener, sondern meine Freunde. Und noch viel mehr, er macht uns zu seinen Kindern. Er ist ein wunderbarer Herr. Und wenn wir ihn Herr sein lassen in unserem Leben, ich glaube, dann wird unser Leben wirklich heil. Er hat gute Pläne, er hat das Beste für uns, er weiß, wie wir am besten funktionieren, was uns entspricht. Und er ist ein wunderbarer Herr. Aber er will Herr sein. Und deswegen, ich möchte niemandem versprechen, dass Christsein einfach ist oder dass es dich nichts kosten wird. Nee, es wird dich dein Leben kosten. Jesus wird kommen und sagen, gib mir dein Leben für mein Leben. Ich komme in dein Boot und ich übernehme das Kommando. Bist du dafür bereit? Jesus will Herr sein. Und wirklich, wenn Jesus nicht Herr ist in deinem Leben, dann ist er eigentlich auch nicht Gott in deinem Leben. Dann spielst du noch immer selber Gott. Und das ist nicht gut. Als er aufhörte zu reden, sprach er zu Simon, fahre hinaus auf die Tiefe und aß eure Netze zu einem Fang hinab. Also, es ist mitten am Tag, es ist nicht die Zeit zu fischen. Die haben dort in Ufernähe bei den Quellen gefischt. Jesus sagt, fahr raus auf die Tiefe und lass deine Netze zu einem Fang hinab. Petrus, die Netze, die du gerade gewaschen hast hier mühselig, ich will, dass du die nimmst und mitten am Tag, wo kein Mensch fischt, am See rausfährst und die runterlässt. Ich glaube, Petrus hätte genug rationale Gründe gehabt, um ungehorsam zu sein. Oder, denkt ihr nicht? Ich kann mir gut vorstellen, dass Petrus gedacht hat, Jesus, du bist ein cooler Prediger, du bist der Rabbi, du bist ein toller Zimmermann. Bin sicher, du hast deinen Job gut gemacht. Aber Jesus, du Rabbi, du Zimmermann, ich Fischer. Ich bin der Profi. Kennt ihr das, wo ihr Profi seid und professionell seid? Markus ist ein Fliesenleger zum Beispiel und dann kommt irgendeiner, der zwei linke Hände hat und keine Ahnung hat und fängt dir an zu erzählen, wie du die Fliesen verlegen sollst. Oder Daniel beim Elektrofutteln. Ist frustrierend, oder? Was Jesus? Ich schätze dich ja, du bist ja der Rabbi, du bist der gute Lehrer, aber Jesus, du hast keine Ahnung vom Fischen. Ich bin ein Profi. Und das, was du mir hier sagst, das ist völlig gegen das, wie man die Dinge tut. Peinlich, oder? Jetzt hat Petrus die letzte Nacht schon nichts gefangen, die Leute lachen eh schon über ihn. Könnt ihr euch vorstellen, wie das für ihn ist? Petrus packt seine Netze ein, fährt vor den Augen seiner Fischerkollegen mitten am Tag auf den See und fängt an, seine Netze rauszulassen. Was machen seine Kollegen? Die lachen ihn aus, oder? Die lachen sich tot. Guckt euch mal den Petrus an, jetzt ist er völlig durchgeknallt. Ja, Arbeitstherapie, was macht Jesus da mit ihm, ne? Völliger Schwachsinn. Denkst du manchmal, du weißt es besser als Gott? Gott spricht was zu dir und du sagst, ach, Gott, ich weiß, wie die Dinge laufen hier in dieser Welt. Ich bin ja immerhin schon 30 Jahre da, ein bisschen länger. Ich bin auch immer in Verleugnung der Tatsachen. Ja, Jesus oder Gott, du bist auch mal Mensch geworden, aber schon sehr lange her. Guck mal, wir leben in der heutigen Zeit, ich weiß, wie die Dinge laufen hier. Das, was du mir sagst, macht überhaupt keinen Sinn. Ich weiß besser als du, Gott. Habt ihr manchmal die Einstellung? Niemand. Also es ist rein theoretisch, was wir hier besprechen. Macht nichts. Vielleicht manche, die es auf einer Kassette hören oder im Fernsehen sehen, vielleicht können die was damit anfangen. Zweiter Grund, warum der Petrus ungehorsam hätte sein können, wäre einfach Entmutigung gewesen. Und das ist oft ein Grund. Wir haben nichts gefangen, die ganze Nacht. Das ist sehr frustrierend. Und du hast in der Vergangenheit versagt. Oh Mann, hat nichts geklappt, hat nichts gefangen. Und dann sagt Jesus, fahr raus, wirf deine Netze aus. Und du sagst, ah, es hat eh keinen Sinn. Ich bin ein Loser. Ich habe versagt. Und Entmutigung ist oft so ein Werkzeug des Teufels, um uns abzuhalten, Jesus nachzufolgen. Es war auch völlig gegen die Erfahrung. Es hat einfach keinen Sinn gemacht. Jesus, das ist gegen jede Erfahrung. Jesus, wir leben heute nicht so, dass wir warten mit Sex bis zur Ehe. Und dass wir überhaupt noch heiraten und treu sind. Jesus, das funktioniert nicht in dieser Welt. Das ist gegen alle Erfahrungen. Schau dir die Scheidungsrate an. Jede zweite Ehe geht kaputt. Wir Deutschen, wir leben nicht so. Das ist gegen jede Erfahrung, Jesus. Oder Jesus, diese Berufung, die du mir gibst, das... Ich habe nicht das, was braucht. Ich weiß, ich kann es nicht, Jesus. Also Jesus, folge ich dir nicht nach. Ich kann das nicht tun, was du mir da sagst. War auch unmöglich. In Petrus seinem Denken zumindest. Fische beißen nicht untertags am See Genezareth. Sorry, Jesus, das, was du mir sagst, das haut nicht hin. Jesus, liebe deine Feinde. Ist eine tolle Vorstellung, ist eine wunderbare Philosophie, aber wer kann so leben? Von uns Menschen. Nicht aus uns selbst, oder? Fordert uns Jesus raus, das Unmögliche zu tun? Ja, für uns Unmögliche. Nein, wenn es er durch uns tut. Wir können nicht unabhängig von ihm leben, aber für uns unmöglich. Liebe deine Frau wie Christus die Gemeinde. Wer kann das tun? Ihr Frauen, ordnet euch an Männern unter in allem. Das sind beliebte Bibelstellen, ne? Was macht man mit diesen Dingen? Ist das Realität? Ist das, Jesus, das ist verrückt, was du von uns verlangst. Das ist in mir drin, das ist unmöglich, so zu leben. Und Jesus sagt, ich weiß. Deswegen will ich mein Leben mit dir teilen. Und ich will mein Leben durch dich leben, weil ich kann's. Was du nicht kannst. Aber diese Unmöglichkeit, wir könnten auf unsere Menschlichkeit sehen und vielleicht, wahrscheinlich hat Petrus auf die ganz normalen, irdischen, menschlichen Umstände gesehen und gesagt, das ist unmöglich, Jesus, was du von mir verlangst. Er hätte sagen können, Jesus, ich bin müde. Ich habe die ganze Nacht gefischt, ich habe meine Netze schon gewaschen. Soll man es wirklich nochmal dreckig machen, das ganze Equipment hier? Ist es wirklich wert? Ist es ein Aufwand wert? Ah, Jesus, ich glaube nicht. Ich bin zu müde. Weißt du was? Bin ausgepowert. Das kann uns manchmal davon abhalten, dem Ruf Jesu zu folgen. Also, Petrus hatte sicher tausende Gründe, die unterschiedlichsten Gründe, warum er Jesus ungehorsam sein könnte. Genauso wie wir. Wir haben meistens gute Argumente oder eigentlich sind es gute Ausreden. Weil wenn wir es genau nehmen, wenn Jesus unser Herr ist, zu sagen, nein, Herr, ist ein Widerspruch in sich selbst, oder? Ich kann sagen, nein, aber dann ist er nicht mehr der Herr. Und ich kann sagen, ja, Herr. Aber nein, Herr, ist nichts. Es geht eigentlich nicht.
Und ich schätze es an Simon Petrus. Er ist ehrlich, er sagt, Meister, wir haben uns die ganze Nacht hindurch bemüht, wir die Profis, zu der Zeit, wo man fischt und wir haben nichts gefangen. Heute beißen die Fische nicht. Aber dann sagt er, aber, auf dein Wort, und das ist ein gutes Aber. Aber zeigt uns immer einen Kontrast. Ja, es ist völlig gegen die Erfahrung, es macht rational keinen Sinn, Jesus, was du mir sagst. Ich bin müde, es ist gegen das, was ich fühle, gegen das, was ich will vielleicht, gegen das, wozu ich mich fähig fühle. Aber auf dein Wort will ich die Netze hinablassen. Weil du sagst, Jesus, weil dein Wort mir das sagt, werde ich mich darauf einlassen und ich werde gehorsam sein. Und er macht einen Schritt im Glauben. Und das sind Glaubensschritte, oder? Gott, das Wort zu folgen, wenn wir uns nicht danach fühlen. Oder wenn es nicht nach unserem Verstand ist, oder wenn wir es nicht kapieren, warum. Ein Schritt im Glauben. Und wieder, lass uns das praktisch machen. Wo ist der Punkt in deinem Leben, wo Gott dich herausfordert? Wo ist dieser Punkt? Vielleicht in deiner Ehe? Vielleicht ist es ein Dienst? Und Gott sagt, ich möchte, dass du dich im Kinderdienst einbringst. Oh, aber ich habe doch nicht, was es braucht. Ich könnte es nie. Vielleicht ist es einfach Zeit mit Gott zu verbringen. Vielleicht ist das die Herausforderung. Zu sagen, diese stille Zeit. Ja, Jesus, ich will dich suchen. Vielleicht Herausforderung zu geben. Einfach Gott zu vertrauen und zu sagen, ja, ich gebe einen Teil von meinem Einkommen in dein Reich. Vertraue darauf, dass du mich versorgst. Vielleicht ist ein Kompromiss in deinem Leben, wo Jesus den Finger drauf legt und sagt, möchtest du das lässt? Du sagst, aber ich kann nicht. Ich habe das so lieb gewonnen. Schritt im Glauben. Und du weißt, Gott hat zu dir gesprochen, aber du hast noch nicht reagiert. Vielleicht aus Angst, vielleicht aus Bequemlichkeit, vielleicht aus Stolz oder Entmutigung, Müdigkeit. Ich möchte dich ermutigen, heute Morgen einen Schritt im Glauben zu machen. Und wie Petrus zu sagen, auf dein Wort hin bin ich gehorsam, selbst wenn es für mich vielleicht keinen Sinn macht. Oder wenn ich in der Vergangenheit es probiert habe und es hat nicht geklappt, aber auf dein Wort hin. Leute, wir gehören nicht uns selbst. Wir sind erkauft mit einem Preis. Wir gehören ihm. Und er ist der Herr. Und das sollte unsere Einstellung sein. Auf dein Wort, Herr. Das ist der Weg des Heils, der Weg zum Segen auch. Und ich liebe das. Wir haben so einen wunderbaren Gott. Er ist so liebevoll. Wir dürfen seine Kinder sein. Er hat ein Herz, uns zu segnen. Weißt du, dass das Gott dich leidenschaftlich liebt? Das ist sein Herz für dich. Und er wird nicht dein Schuldner sein. Seht, was hier passiert. Und als sie dies getan hatten, diesen Glaubensschritt, umschlossen sie eine große Menge Fische und ihr Netz riss. Jesus hat ihnen fast zu viel gegeben. Ich mag das. Das ist wie bei der Vermehrung der Brote und der Fische. Jesus gibt so viel, dass für jeden noch ein Korb überbleibt. Er ist so freigebig. Das ist Gottes Herz. Er möchte uns segnen. Er möchte uns heil machen. Und wenn du dein Boot Jesus zur Verfügung stellst und sagst auf dein Wort, Gott, ich tue das, was du sagst. Ich folge dir nach in dem, was du mir aufs Herz legst, was du zu mir sprichst. Dann werden wir gesegnet werden, dann werden wir reich werden, dann wird unser Leben voll sein. Gott wird nicht unser Schuldner sein. Und dann sie winkten ihren Gefährten in dem anderen Schiff, dass sie kämen und ihnen hülfen. Und sie kamen und sie füllten beide Schiffe, sodass sie zu sinken drohten. Auch ein Prinzip, sie konnten den Fang gar nicht alleine nach Hause bringen. Wäre sein Schiff gesunken. Wir sehen hier eine Illustration, glaube ich, für Teamwork im Reich Gottes. Reich Gottes Arbeit ist Teamwork, ist nicht Konkurrenz. Die von der Stadtmission sind nicht unsere Konkurrenz hier vor Ort oder von einer anderen Kirchengemeinde. Es ist nicht Konkurrenz, wir arbeiten zusammen. Und ich glaube, wenn wir die volle Ernte einfahren wollen, dann müssen wir zusammenarbeiten. Hey, dein Boot, mein Boot, pff, ist wunderbar, oder? Und seht die Dinge an, diese Events, diese Dinge, die wirklich fruchtbar sind in unserer Region, Jesus Night, wie sehr Gottes gesegnet hat, wo wir einfach zusammenarbeiten mit anderen Christen. Praise Land. Da ist was Wunderbares drin, wenn Christen sich eins machen und zusammenarbeiten in ihrer Stadt. Wir sind alle Teil vom Leib, es gibt keine Konkurrenz. Und der eine kann den Fisch fangen, weil er mehr den Stil hat. Die andere Gemeinde kann den Fisch fangen. Manche Menschen sind emotionaler, die gehen vielleicht in eine mehr Gemeinde. Andere sind rationaler veranlagt, die gehen vielleicht in eine Gemeinde, die nüchterner ist. Gott hat einen Platz für alle seine Kinder. Und das müssen wir schätzen lernen. Gemeinsam können wir die Ernte einfahren, die Frucht. Natürlich auch als Gemeindeleib im Kleinen. Wir sind ein Leib, wir brauchen einander. Ich bin ja der Superman. Hey, ich baue Reich Gottes hier. Nee, wir brauchen einander mit unseren unterschiedlichen Begabungen. Wir zusammenarbeiten. Und dann seht die Reaktion von Petrus. Als aber Simon Petrus es sah, fiel er zu den Knien Jesu nieder und sprach: Geh von mir hinaus, denn ich bin ein sündiger Mensch, Herr. Denn Entsetzen hatte ihn erfasst und alle, die bei ihm waren, über den Fischfang, den sie getan hatten. Ebenso aber auch Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus, die Gefährten von Simon waren. Boah, hier, Petrus öffnet sein Leben für Jesus und das Übernatürliche bricht in seinen Alltag hinein. Und es ist begeisternd. Boah, Fisch, ganze Boot voller Fische. Aber wow, es ist auch ehrfurchtserregend. Petrus hat eine neue Erkenntnis von dem, wer Jesus ist. Und indem er erkennt, wer Jesus ist, erkennt er auch ganz neu, wer er ist. Vielleicht dieses rebellische, unwillige Herz, das er hatte, vielleicht anfangs. Ich denke an Jesaja. Jesaja, der so von Gott gebraucht wurde anfangs, wenn du die ersten Kapitel von Jesaja liest, sehen wir Gerichte über die ganzen Nationen ringsum. Und er war der Prophet und ihr seid gerichtet und ihr seid gerichtet und ihr seid gerichtet. Und dann in Jesaja 6 sieht er den Herrn. Ich lese euch die Stelle gerade mal vor. Da heißt es: Im Todesjahr des Königs Usir, der ein guter König war, da sah ich den Herrn sitzen auf hohen und erhabenem Thron. Und das ist wunderbar. Oder gerade in den Zeiten, wo es hier in der Welt drunter und drüber geht, der gute König ist gestorben, Chaos, Unsicherheit, wie wird es weitergehen, da sah er den Herrn sitzen hoch und erhoben auf dem Thron. Oh Mann, das gibt uns Sicherheit, wenn wir Gott am Thron sitzen sehen in unserem Leben, oder? Und die Säume seines Gewandes füllten den Tempel. Seraphim standen über ihm, jeder von ihnen hatte 6 Flügel, mit 2 bedeckte er sein Gesicht, mit 2 bedeckte er seine Füße und mit 2 flog er. Und einer rief dem anderen zu und sprach: Heilig, heilig, heilig ist der Herr der Herrscher. Die ganze Erde ist erfüllt mit seiner Herrlichkeit. Da erbebten die Türpfosten in den Schwellen von der Stimme des Rufes und das Haus wurde mit Rauch erfüllt. Und Jesaja sieht diese ganze Herrlichkeit und da sprach ich: Wehe mir, denn ich bin verloren, denn ein Mann mit unreinen Lippen bin ich. Und mitten in einem Volk von unreinen Lippen wohne ich, denn meine Augen haben den König, den Herr der Herrscher gesehen. Und er sieht Gottes Heiligkeit und er sagt nicht immer: Wehe dir, wehe dir, wehe dir, sondern: Wehe mir. Wow, ich bin ein unreiner Mensch. Und dann heißt es: Da flog einer der Seraphim zu mir und in seiner Hand war eine glühende Kohle, die er mit einer Zange vom Altar genommen hatte, vom Altar Gottes. Spricht von Opfer, das was Jesus für uns getan hat. Und er berührte damit meinen Mund und sprach: Siehe, dies hat deine Lippen berührt. So ist deine Schuld gewichen und deine Sünde gesöhnt. Oh Mann, Jesus hat uns freigemacht von unserer Schuld. Er hat uns gereinigt davon, er hat unsere Sünde gesöhnt. Und dann interessanterweise heißt es weiter: Ich hörte die Stimme des Herrn, der sprach: Wen soll ich senden? Und wer wird für mich gehen, für uns gehen? Da sprach ich: Hier bin ich, sende mich. Seht ihr, was hier passiert? Jesaja erkennt, wer Jesus ist. Oh Mann, was für ein Vorrecht es ist, diesem Herrscher auf dem Thron des Himmels zu dienen. Wow. Er erkennt, wer er ist. Er erkennt auch Gottes Vergebung. was er für uns getan hat. Und Gott sagt, wer wird für uns gehen? Und sagt, ich will. Was sonst sollen wir tun mit unserem Leben, Leute, als ihm dienen nach all dem, was er für uns getan hat? Paulus schreibt uns im Römerbrief, das ist unser vernünftiger Gottesdienst, dass wir ein lebendiges Opfer sind für ihn. Das ist vernünftig. Was sonst sollen wir tun? Wenn es diesen Gott gibt, der uns adoptiert hat als seine Kinder, der uns Vergebung geschenkt hat, der uns erlöst hat, was sonst sollen wir tun, Leute, mit unserem Leben? Als ihm nachzufolgen und ihm zu dienen. Und Petrus hatte so einen Moment hier. Wow, weh mir. Erkennt, wer Jesus ist. Seine eigene Sündhaftigkeit. Sind entsetzt. Diese Heiligkeit Gottes. Und das fehlt uns manchmal, oder? Wirklich Ehrfurcht vor Gott. Ja, Jesus ist unser Heiland, er ist unser Bräutigam, er ist unser Freund, aber er ist auch Gott. Wir wollen auch die Ehrfurcht nicht verlieren. Vor aller Vertrautheit. Das Staunen nicht verlieren. Es ist ein Fluch, wenn wir als Christen jemals aufhören zu staunen. Jemals aufhören, begeistert zu sein von unserem Gott, von dem, was er für uns getan hat. Oh Mann, dann sind wir blind geworden, dann müssen wir neu still werden, aufs Kreuz schauen, auf Gott schauen. Und Jesus sprach zu Simon, fürchte dich nicht. Ist schön, oder? Wie Gott dem Jesaja sagt, hey, ich reinige dich. Will ich gebrauchen. Jesus sagt zu ihm, fürchte dich nicht. Von nun an wirst du Menschen fangen. Du hast lebendige Fische gefangen und die sind tot geworden. Jetzt wirst du tote Menschen fangen, um in ihr Leben zu bringen. Und er gibt ihm diesen Ruf, mit ihm zu gehen und Menschen für Gott zu fischen. Und als sie die Schiffe ans Land gebracht hatten, verließen sie alles und folgten ihm nach. Wir lachen oft über den Petrus, über seine Schwachheit, ja, dass er den Herrn verleugnet hat, über seine aufbrausende Art, dass er oft erst spricht und dann denkt. Aber was müssen wir schätzen an Petrus und seinen Freunden hier, diese Radikalität? Sie verließen alles und folgten Jesus nach. Was war alles? Sein Beruf, sein Besitz, sein Boot, seine Familie, zumindest für eine Zeit lang. Ich meine, die sind in der Gegend rumgezogen, ich bin sicher, er war zwischendrin daheim bei seiner Frau. Wow. Mein Besitz. Mein Beruf, meine Familie, wow. Sind das Dinge, die wir oft vor Gott stellen vielleicht und sagen, oh Gott, das könnte Gott nicht von mir verlangen. Mein Beruf aufgeben. Als Familie, oh gut. Könnte Gott es verlangen, dass er vielleicht sagt, okay, ich möchte, dass ihr Familienleben für eine Woche aufgebt und bei Praiseland Jugendlichen dient. Wow. Aber ich möchte auch meinen Mann für mich haben. Er kann Gott es tun. Radikal hier. Radikal, radikal, radikal. Sie verließen alles, heißt es hier, und folgten ihm nach. Paulus hat es getan. Und er sagt, was auch immer mir Gewinn war, das habe ich um Christi willen für Verlust gehalten. Ja wirklich, ich halte auch alles für Verlust um der unübertrefflichen Größe der Erkenntnis Christi Jesu, meines Herrn willen, um dessen willen ich alles eingebüßt habe und es für Dreck halte, damit ich Christus gewinne und in ihm erfunden werde, indem ich nicht meine Gerechtigkeit habe, die aus dem Gesetz ist, sondern die durch den Glauben an Christus, die Gerechtigkeit aus Gott aufgrund des Glaubens. Und sagt er weiter, um ihn zu kennen, um seine Auferstehung zu kennen, um den Himmel zu kennen. Ich achte alles andere als Verlust. Wow. Sind wir bereit, es zu tun? Und Ich glaube, Gott ist der, der uns die wunderbare Ausgewogenheit geben kann. Wieder praktisch, gibt es Dinge in deinem Leben, wo du sagst, nee, das kannst du nicht sagen. Jesus, wir folgen dir nach, aber nee, du kannst meinem Mann nicht sagen, hier diesen Dienst zu tun, weil dann hat er weniger Zeit für mich. Da bin ich nicht bereit, ihn freizusetzen. Oder umgekehrt. Haben Familie da als Götzen eigentlich? Oh, Jesus, ja, ich mache alles für dich, aber hier meinen Job aufzugeben, was ganz anderes zu machen in meinem Leben, vielleicht du rufst mich in die Mission, das ist ein bisschen zu abgefahren. Jesus. Ja, Jesus, ich hau gern 5 Euro am Sonntag in die Spendenbox, aber du willst, dass ich mein Auto herschenke, diesem Missionar in Afrika, der nichts hat, der uns braucht, um das Evangelium zu predigen? Wow, wow, wow. Ich kenne die Geschichte von jemandem, der war selber Missionar. Ein Freund hat sein Auto verloren oder die brauchten ein Auto und Gott hat zu ihm gesagt, gib ihm ein Auto. Und er hat gesagt, doch, aber ich habe doch selber nichts, ich verdiene doch selber so wenig. Aber er hat gesagt, aber du hast 2 Autos. Er hat es getan. Aber radikal. Ich möchte, dass wir das ein bisschen ergreifen. Was könnte es in unserem Leben bedeuten? Und wie gesagt, ich glaube, Jesus nachfolgen ist heil. Ich glaube nicht, dass Gott uns auffordert, unsere Frauen oder Kinder oder Familien zu vernachlässigen oder bankrott zu gehen oder einfach völlig dumm zu sein und unser Leben an die Wand zu fahren. Aber er kennt die Balance von dem. Ich meine, es ist interessant, Jennifer und ich, wir haben diese Gespräche zurzeit hier, Balance zwischen Dienst und Familienleben und wer ist fähig für diese Dinge? Das ist auch sowas, wer ist fähig dafür? Wo ist die Grenze? Ich glaube, nur Gott kann sie dir geben, jeden Tag. Wenn du Gott suchst und sagst, Gott, zeig du mir, was willst du von mir? Okay, jetzt ist das dran, Meiner Meinung nach kann man keine Liste machen und sagen, ja, das Gesetzlichkeit. Wir haben gern diese Listen, oder? Das ist Priorität Nummer 1, das ist das Zweite und dann kommt das und dann kommt das und dann kann ich in jeder Situation meine Liste abgehen. Ich glaube, das Leben ist komplizierter als das. Und ich glaube, Gott will, dass wir ihm vertrauen und sagen, Gott, du bist fähig, mir die richtige Ausgewogenheit zu schenken und mich zu führen. Und auch zu vertrauen, wenn du mich führst, dann kann ich vertrauen, dass du dich um den Rest kümmerst. Für mich eine Herausforderung. Mein Leben ist total voll als Single zurzeit. Gott, wo ist die Balance? Dass meine Frau nicht vernachlässigt war. Aber Gott, wo ist auch die Herausforderung, ja? Wo du uns vielleicht als Familie mal herausforderst und sagst, okay. Wisst ihr, dass Gott dienen immer Opfer bedeutet? Wisst ihr das? Du kannst nicht Gott dienen, du kannst nicht ins Reich Gottes investieren, ohne irgendwas anderes zu opfern. Letztendlich dich selbst. Und Reich Gottes ist ganz weit. Das beinhaltet, deiner Familie zu dienen. Das beinhaltet, deinen Job für Jesus zu machen. Ich verstehe es wirklich so weit. Aber Gott zu dienen bedeutet immer ein Opfer. Jeden Dienst, den du tust an jemand anderen, bedeutet, dir selbst zu sterben. Und das ist, wozu Jesus sich beruft. Wir sind alle Berufene. Zu jedem einzelnen Christen hat Jesus gesagt, folge mir nach. Und ja, unsere Berufungen mögen verschieden sein, wie das in jedem Leben genau aussieht, aber folge mir nach. Und ich möchte jeden Einzelnen von euch sagen, Gott will dich gebrauchen. Das ist ein Wunder. Wir würden einander nicht gebrauchen. Aber Gott sagt, ich will dich gebrauchen. Bibel heißt es, dass seine Augen die ganze Erde durchstreifen, um denen beizustehen, deren Herzen auf ihn gerichtet sind. bist du verfügbar? Wirst du ihm folgen? Wofür wirst du leben? Und ich predige kein einfaches Christentum. Wenn du für Jesus lebst, wenn du ihm dienst, jede Investition ins Reich Gottes wird ein Opfer von dir verlangen. Das ist schlicht und einfach Realität. Jesus hat gesagt, wenn jemand mir nachkommen will, verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf und folge mir nach. Seht ihr, da ist die Verleugnung, da ist der Tod, da ist das Opfer, jeden Tag. Was wird geopfert? Du selbst, deine Selbstsucht. Aber dann sagt Jesus auch, denn wer sein Leben retten will, der wird es verlieren. Aber wer sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es finden. Kannst dein Leben leben oder Jesu Leben leben? Entweder oder. Und dann sagt Jesus, denn was wird es einem Menschen nützen, wenn er die ganze Welt gewinne, aber sein Leben einbüßt? Da ist das Wunderbare dran. Nicht unser Leben ist ewiges Leben, Lebensqualität. Selbstsüchtige Leute sind furchtbar unglücklich. Selbstsucht stinkt. Macht Beziehungen kaputt. Macht uns kaputt. Ich glaube, du findest viele selbstsüchtige Leute in der Klapse. Aber wer sein Leben verliert um Jesu Leben, der wird sein Leben gewinnen, nämlich Lebensqualität. Lebensqualität eines ewigen Lebens, das Jesus dir geben will. Letzte Bibelstelle noch und dann mache ich Schluss. In Markus 10 hat Jesus gesagt, im Kontext die Stelle, wo Jesus sagt, es ist leichter für ein Kamel durch ein Nadelöhr zu gehen, als für einen Reichen in den Himmel zu kommen. Und Petrus begann und sagte zu ihm, siehe, wir haben alles verlassen und sind dir nachgefolgt. Wir waren bereit, das Opfer zu bringen. Und Jesus sprach, wahrlich, ich sage euch, da ist niemand, der Haus oder Brüder oder Schwestern oder Mutter oder Vater oder Kinder oder Äcker verlassen hat um meinetwillen und um des Evangeliums willen, der nicht hundertfach empfängt. Jetzt in dieser Zeit Häuser und Brüder und Schwestern und Mütter und Kinder und Äcker unter Verfolgungen und in dem kommenden Zeitalter ewiges Leben. Gott wird nicht ein Schuldner sein. Ja, Jesus nachfolgen bedeutet Opfer. Aber du kannst nichts geben, wo du nicht mehr zurückbekommst. Okay, du musst vielleicht deine Familie verlassen. Meine Familie ist weit weg. Und es ist ein Opfer, nicht dabei zu sein, wenn meine Neffen groß werden und meine Eltern nur ab und zu sehen, wo sie alt werden. Aber guck mal, wie viel Familie Gott mir geschenkt hat hier. Uns einander geschenkt. Das heißt ja nicht, dass er Häuser, Brüder, Schwestern, Mütter, Kinder in dem Sinn, bis 50 Kinder haben. Kennt ihr die Geschichte von den drei Männern, die zusammensitzen? Und der erste sagt, es ist wirklich erstaunlich. Meine Frau hat die drei Musketiere gelesen, während sie schwanger war und wir haben drei Kinder bekommen. Sagt der andere, boah, wirklich? Es ist wirklich erstaunlich, weil meine Frau hat Schneewittchen und die sieben Zwerge gelesen und wir haben sieben Kinder bekommen. Sagt der dritte, ich muss schnell nach Hause laufen, meine Frau liest gerade Alibaba und die 40 Räuber. Also es ist nicht hier, nicht wörtlich gemeint, aber es ist wahr. Ich glaube, es ist wirklich wahr. Das, was wir in diesem Leben aufgeben und von unserer Selbstsucht aufgeben für Jesus, das wird er uns hundertfach zurückgeben in dieser Zeit. Gott wird nicht unser Schuldner sein. Er will in deinem Boot und er will dein Kapitän sein und er will dich gebrauchen und du wirst es nie bereuen. Das kann ich dir versprechen. Amen. Vater, wir danken dir für dein Wort heute Morgen und einmal mehr forderst du uns wirklich heraus. Und Vater, ich bitte dich, dass du es uns persönlich machst und konkret machst, was es heißt, in unserem Leben, hier und jetzt. Wir vertrauen darauf, dass dein Heiliger Geist zu uns spricht. Und ich möchte einfach beten, Herr, dass du jedem von uns die Kraft schenkst und die Motivation schenkst und alles, was es braucht, um das umzusetzen. Denn Herr, du sagst nicht, die Hörer deines Wortes werden gesegnet, sondern die Täter deines Wortes. So, Herr, schenk uns Gnade, Täter zu sein. Mittäter an deinem Reich. Darum bitte ich dich. In Jesu Namen. Amen.